Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Ihr werdet es nicht glauben, aber der Kollege Christopher Ramm hat letzte Woche auf dem Rückweg vom Champions-League-Spiel der Bayern gegen Juve nach Berlin 75 Cent in einem Taxi verloren. Ich habe lange überlegt, ob ich ihn von dieser Episode suspendieren soll. Wirft ja schließlich ein ganz schlechtes Licht auf den Podcast. Aber Konstantin Eckner hat mir gut zugeredet und mich dann umgestimmt. Und eigentlich ist es ja nur fair, dass der Christopher dabei bleibt, denn der Konstantin darf hier ja auch mitmachen, obwohl er dauernd ohne Führerschein mit seinem Porsche durch die Gegend fährt. Interessiert auch keine Sau. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 27. Spieltag mit dem nicht suspendierten Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Hallo Christopher.
Grüß dich.
Und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter @cc_eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Ja Konstantin, was nimmst du mit in die Woche von diesem Spieltag?
Mein Porsche steht in der Garage, das nehme ich mit.
Schön.
Ja, mein Fazit, mein Fazit des Spieltags ist, wir haben einen Absteiger. Endgültig, final.
Eintracht Frankfurt.
Mathematisch noch nicht ganz, aber eigentlich schon.
Okay, da haben wir ja in der letzten Episode drüber gesprochen, wenn Hannover 96 das Ding nicht gewinnt gegen Eintracht Frankfurt, dann auf Wiedersehen.
Rufen wir aus.
Genau, rechnerisch noch machbar, aber.
Ja, genau, rechnerisch machbar, aber eigentlich.
Genau, großes Aber.
Ist der Zug abgefahren. Also das 10 Punkte Abstand auf die. Aufs rettende Ufer, auf den Relegationsplatz bzw. auf Platz 15 ist für diese Mannschaft einfach nicht machbar in den restlichen Spielen, so gesehen.
Gibt es ja die zwei Fragen. Erstens, holt Hannover 96 überhaupt noch 10 Punkte? Und wenn sie die holen sollten, bleiben die anderen ohne Punkt und auf dem Relegationsplatz steht momentan ja die TSG Hoffenheim, die, wie ich finde, sehr guten Fußball spielt momentan. Christopher,
Was man eben noch einfach hinzufügen muss, wenn es um Hannover geht, sie haben schon 20 Niederlagen kassiert. Einfach, das ist eine unglaubliche Zahl, wenn man anschaut, dass ansonsten die anderen Mannschaften allerhöchstens 13 Niederlagen haben, also die schlechtesten in der Statistik so gesehen. Das ist für mich eigentlich eine wahnsinnige Zahl, wenn man so möchte, dass von 27 Spielen 20 verloren wurden.
Ja, gab nur eine wahnsinnigere Zahl zu diesem Zeitpunkt, 1965-66, Tasmania Berlin. 23 Niederlagen nach 27 Spieltagen. Sonst.
War eigentlich eine Regionalliga-Mannschaft in der ersten Liga, deshalb irgendwo reden ja, Hannover hat ja eigentlich eine Bundesliga-Mannschaft. So.
Eigentlich.
Mehr oder weniger, auf dem Papier. Ja, eigentlich.
Okay, Christopher, was nimmst du vom 27. Spieltag mit in die Woche?
Da Konstantin das eine schon vorweggenommen hat, gehe ich mal steil mit der These und sage, wir haben schon zwei Champions League-Teilnehmer. Für die kommende Saison.
Hertha und Bayern.
Ja, Bayern und Dortmund dürften jetzt wohl endgültig das rettende Ufer erreicht haben.
Brutal steile These, nachdem Borussia Dortmund jetzt schon rechnerisch den vierten Platz sicher hat, oder? Ja, so ist es. Ist also eine sehr steile These, dass der BVB sich auch für die Champions League qualifizieren wird.
Aber ich glaube, das fasst auch den Spieltag dann ganz gut zusammen, weil das einschneidendste Erlebnis hat Konstantin schon beschrieben und alles andere ist so ein bisschen dahingeplätschert, aber nichtsdestotrotz ist das noch so ein Mini-Fazit, was hängen geblieben ist bei mir.
Aber das Fazit ziehen wir eigentlich schon seit Wochen, oder? Dass in der Bundesliga wenig passiert. So, es gibt ein großes Mittelfeld, aber es plätschert so alles dahin, weil man verliert eins, man gewinnt eins.
Ich glaube,
was passiert in der Mannschaft.
Ja, ich glaube, das kannst du auch absolut perfekt festmachen an den Teams, die um das internationale Geschäft hinter Bayern und Dortmund kämpfen.
Schöne Überleitung, Christopher. Wie bestellt. Aber ich nehme sie noch nicht auf, sondern wenn wir heute schon über das internationale Geschäft sprechen, also Platz 3 bis 8, die Mannschaften, die in Anführungsstrichen um das internationale Geschäft kämpfen. Vorher nochmal die Frage Bayern-Dortmund. 5 Punkte, Christopher. Man hat jetzt am Wochenende wieder gesehen, ja, dann wenn der Bittencourt da kurz vor Schluss das Tor macht gegen die Bayern, dann geht es 1-1 aus. Klar, Bayern trotzdem überlegen. Die Bayern die bessere Mannschaft, aber es kann passieren und der BVB gewinnt dann am Sonntag. Also wann bist du bereit zu sagen, das Ding ist durch? Übrigens auch eine Hörerfrage von diesem Jungen mit diesem Ball, die ich gerne weitergebe an dich, Christopher.
Ja, ich glaube, dann kann man eigentlich wirklich nur sagen, wenn es auch rechnerisch dann nicht mehr möglich ist, dann ist das Ding dann wirklich durch. Ich glaube, der Spieltag, um das vielleicht noch rund zu machen, hat ja auch so ein bisschen gezeigt, dass selbst wenn beide Mannschaften nicht ihr Allerbestes abrufen, also nicht die 100% gehen, sondern irgendwie so versuchen, den Sieg halt irgendwie mitzunehmen, kann das halt ein bisschen schief gehen. Dortmund ist zum Beispiel in Rückstand geraten. Zunächst hat die Partie dann ja auch gedreht und bei Bayern war es nicht vorzeitig ein bisschen anders, in frühen Führung gegangen, aber haben dann schon stark nachgelassen und Köln ist vielleicht auch ein Stück weit zu spät aufgewacht und hat eigentlich zu spät, oder die Mannschaft von Peter Stöger zu spät erkannt, welche Möglichkeiten sie eigentlich hat, in diesem Spiel gegen Bayern was mitzunehmen.
It ain't over till the fat lady sings. So schaut's aus, vorne auf Platz 1 und auf Platz 2. Aber da gibt's ja noch andere Mannschaften, die in die Champions League kommen können. Tatsächlich sind hinter Dortmund und Bayern vor allem noch zwei Plätze zu vergeben für die Champions League, oder ein Platz sicher, einer vielleicht. Und dann gibt's ja noch diese Europa League, da können sich zwei Mannschaften noch qualifizieren und gibt ein paar Anwärter dafür, nämlich Hertha BSC auf Platz 3, Schalke 04 auf Platz 4, Borussia Mönchengladbach auf Platz 5, Bayer Leverkusen auf Platz 6 und dann immer Mainz auf 7 und Wolfsburg auf 8 auch noch mit dazu. Es gibt eigentlich momentan kein so wirkliches Mittelfeld in der Liga. Köln-Ingolstadt vielleicht, ein Zweier-Mittelfeld oder Stuttgart noch dazu. Ich würde sonst fast alle dann in den Abstiegskampf noch schieben. Also der HSV jetzt, ja, ist wieder drin, jetzt auch nach der Niederlage am Wochenende. Aber bleiben wir beim internationalen Geschäft. Ich habe mir das jetzt mal so überlegt, ihr beiden. Ich habe zu allen Mannschaften so eine kurze These aufgestellt. Und ja, die können wir dann zum Anlass nehmen, um ein bisschen über die Mannschaften zu diskutieren. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht über jede Mannschaft eine Viertelstunde diskutieren, aber ja. Wer hat die besten Chancen auf Champions League und Europa League? Auf Platz 3, Hertha BSC, 48 Punkte. Aus meiner Sicht die positive Überraschung der Saison und mittlerweile auch weit mehr als Beton, Kampf und Glück, soweit meine These. Auf Platz 4, Schalke 04, 44 Punkte. Der Seitenblinker der Fußball-Bundesliga geht nicht. Auf Platz 5 Borussia Mönchengladbach, 42 Punkte, am Wochenende jetzt verloren gegen Schalke. Ob es verdient war, können wir dann gleich besprechen. 42 Punkte, wie gesagt, und da ist für mich die große Frage, was hat dieser Trainerwechsel langfristig gebracht und wie konstant ist Borussia Mönchengladbach tatsächlich? Sechster bei Leverkusen, 42 Punkte. Ich beantrage ja schon länger, das Wort Leverkusig in den Duden aufzunehmen. Was es bedeutet, sieht man, finde ich, Woche für Woche. Leverkusen kann man, finde ich, mit Schalke ja fast gleichsetzen oder zumindest in einem Atemzug mit Schalke nennen. Sehr ähnliche Voraussetzungen, aber auch eine sehr ähnliche Saison, sehr ähnliches Ergebnis. Und dann noch Mainz auf Platz 7, 41 Punkte. Da sage ich, alles, was noch kommt, ist Zugabe. Und Achter der VfL Wolfsburg, 38 Punkte. Der amtierende DFB-Pokalsieger und Vizemeister. Was kann man dazu sagen? Am besten wahrscheinlich der VfL Wolfsburg auf Platz 8. Der amtierende DFB-Pokalsieger und Vizemeister. Hinter Mainz, hinter Hertha BSC zum Beispiel. Also, was sagt ihr zu diesen Thesen, Christopher? Greif dir doch mal ein, zwei Mannschaften raus und sag uns, was du über sie denkst.
Dann, ich fange mal chronologisch an und nehme mal die Hertha. Wir hatten ja am Mittag gesagt, dass die Frage ist, ob Hertha die Konstanz halten kann, weil sie ja diejenige Mannschaft sind, die eigentlich die wenigsten Chancen kreiert von der Top-Gruppe und aber gleichzeitig von der Umsetzung her extrem überperformt und gleichzeitig defensiv zwar was zulässt, aber unterm Strich dann doch nicht zu viel, dass es dann wirklich wehtut. Das ist eigentlich ganz paradoxe Statistiken gewesen zum Teil. Nichtsdestotrotz sind sie einfach, glaube ich, von den Mannschaften, das ja jetzt gerade, glaube ich, schon ganz gut charakterisiert, dadurch, dass es kein Mittelfeld gibt, die oben mit dranhängen und die wiederum von dieser Gruppe einfach am konstantesten sind. Zum einen natürlich, weil Dardai es, glaube ich, schafft, seine Mannschaft ganz gut einzustellen, jede Woche aufs Neue dann auch die nötigen kleinen, mini-punktuellen Anpassungen hinbekommt, teilweise ja dann auch sehr gut überrascht. Ich erinnere jetzt nur an das Spiel gegen Dortmund im Olympiastadion, was ja zumindest noch, oder wo sie ja den einzigen Punktverlust der Borussia zufügten in dieser bisherigen Rückrunde. Von daher ist die Hertha da sicherlich am konstantesten unterwegs. Vor allem auch deswegen, weil die Spieler eigentlich relativ konstant funktionieren. Das ist zum einen natürlich Kalou, der sicherlich ja nicht der Dreh- und Angelpunkt ist, aber schon relativ wichtig vorne im Sturm. Dann Darida durch seinen läuferischen Einsatz immer wieder auffällt. Ja, und dann aber auch sicherlich das Innenverteidigerpärchen jetzt mit Brooks und Stark, die auch relativ souverän spielen. Und hinzu kommen noch zwei Außenverteidiger, die mittlerweile sicherlich eher im oberen Regal der Bundesliga zu finden sind, nämlich mit Weiser und Plattenhardt, die zwar schon ein bisschen limitiert sind in dem, was sie können, aber doch sich noch dahingehend ein Stück weit abheben können, dass wie zum Beispiel Plattenhardt spezielle Freistoße mitbringt und Weiser relativ gut im Dribbling ist, also die auch ein paar Besonderheiten haben und sich dadurch im Prinzip abheben von vielleicht vielen anderen Außenverteidigerpärchen, die es in der Bundesliga gibt. Und von daher stehen sie da mit Recht aktuell oben und haben natürlich jetzt angesichts auch des Restprogramms relativ gute Chancen, den Platz an der Sonne zu halten. Wobei, das muss man natürlich auch sagen, jetzt noch viele relativ direkte Duelle mit den Konkurrenten anstehen. Gladbach, Bayern, Leverkusen und Mainz stehen noch auf dem Spielplan. Von daher wird es wahrscheinlich noch ein Stück nach unten gehen, so meine Vermutung. Aber mit viel Glück könnte es trotz allem noch für die Champions-League-Qualifikation reichen.
Ist ja auch die Frage, was dann die dahinter machen. Also es war ja auch am Anfang der Rückrunde so, dass Hertha nicht unbedingt überragend gepunktet hat, aber es ist keiner näher gekommen. War das nicht mal so, dass Hertha BSC dann mit einer Niederlage wieder auf dem dritten Platz ist oder irgendwie solche Späße? Konstantin, Hertha BSC ist, zumindest mein Eindruck, ist lange belächelt worden in dieser Saison. Wie lange war das gerechtfertigt und seit wann muss man sie tatsächlich ernst nehmen?
Die Frage stellt sich natürlich, inwieweit das überhaupt gerechtfertigt war von Anfang an. Paul Dardai gibt vielleicht manchmal etwas eine bisschen komische Figur vielleicht ab, aber die Mannschaft hat sich ja doch schon entwickelt. Natürlich anfangs haben sie vielleicht schon mehr wie eine Abstiegsmannschaft gespielt oder wie eine Mittelfeldmannschaft, aber sind in die Rolle einfach reingewachsen und jetzt mittlerweile auch ein gutes Ballbesitzspiel, gutes Offensivspiel, auch immer wieder Umstellungen. Jetzt gegen Ingolstadt hat man es gut gesehen, wie sie auch auf hohes Pressing des Gegners reagieren können und variabel darauf reagieren können und eben ja die Außenverteidiger gut einbinden, Kalou gut einbinden, in Halbräumen präsent sind, über die Sechser kommen. Also wirklich auch ein gutes Ballbesitzspiel einfach haben, was überrascht und was sie teilweise auch abhebt von anderen Mannschaften, die hinter Bayern und Dortmund positioniert sind.
Heißt also dann Hertha BSC als positivste Überraschung, das kann man unterstreichen und unterschreiben. Konstantin, negativste Überraschung von den Mannschaften, die ich aufgezählt habe, Hertha, Schalke, Gladbach, Leverkusen, Mainz, Wolfsburg. Schwer sich da zwischen Schalke, Leverkusen und Wolfsburg zu entscheiden, oder? Oder ist es Wolfsburg einfach wegen des Tabellenplatzes?
Trotzdem Wolfsburg natürlich, weil ja Schalke hat 44 Punkte, Schalke hat einige schwache Leistungen abgeliefert, aber eben trotzdem noch einige Punkte mehr und da war vielleicht hin und wieder auch, oder waren solche Spieler dabei wie jetzt gegen Gladbach, wo man eigentlich, dem Gegner 30 Schüsse, ich weiß nicht, ob es genau so viel waren, aber gefühlt 30 Schüsse zugelassen hat, gleichzeitig aber das Spiel gewinnt. Wolfsburg hat aber schwere Leistungen abgeliefert und hat auch oftmals dann zu Recht verloren und eben eigentlich noch mehr underperformed. Gerade auch, wenn man sich den Kader anschaut, denn eigentlich finde ich vom Potenzial her ist der Kader der drittbeste in der Liga und das ist natürlich dann schon enttäuschend, auf Platz 8 zu stehen. Hacking findet selten Antworten und ist auch alles sehr inkonstant, was das Offensivspiel anbetrifft. Die Mannschaftsteile passen einfach oder arbeiten nicht gut miteinander zusammen. Also wenn auf dem Flügel verlagert wird, bleibt der Rest passiv, außer eben Außenverteidiger, Außenstürmer, vielleicht der beinahe Sechser. Geht man nach vorn, bleiben teilweise die, oder wenn man aufbauen, bleiben teilweise die Offensivspieler passiv. Also allen Mannschaftsteilen gute Spieler, aber man kriegt es nicht zusammengesteckt.
Christopher, was sagst du zu diesen drei Teams, die ich ja aus einem Grund dann in einem Atemzug nenne? Schalke, Leverkusen und Wolfsburg sind eigentlich doch Mannschaften, die vom Kader, von den wirtschaftlichen Voraussetzungen mal mindestens in die mindestens in die Europa League gehören. Jetzt mischen da aber Mainz, Gladbach kann man da vielleicht auch noch nennen und Hertha BSC, die ganze Geschichte ein bisschen durcheinander. Ab wann wäre denn für die drei Teams, für die drei großen, Schalke, Leverkusen und Wolfsburg, die Saison wirklich eine Enttäuschung?
Ja, bei Wolfsburg ist natürlich schwierig. Konstantin hat schon gesagt, sie haben vielleicht nominell den drittstärksten Kader, aber es gab natürlich auch relativ viele Umbrüche mit dem Verkauf von De Bruyne, während die Saison schon lief. Dann mit Perisic eigentlich den zweitbesten Spieler in der Offensive auch noch abgegeben. Von daher ist das sicherlich in manchen Punkten erklärbar. Nichtsdestotrotz sind solche kapitalen Ausfälle wie in den Heimspielen gegen Hannover und jetzt auch gegen Darmstadt ja eigentlich nicht erklärlich und drücken natürlich dann schon die Gesamtleistung nach unten. Insgesamt ist die Saison natürlich dann schwer zu bewerten im DFB-Pokal. In der zweiten Runde gegen Bayern gelost zu werden, sicherlich undankbar. In der Champions League, ja, als auch dank des Losglücks vielleicht mit Gent im Achtelfinale bis ins Viertelfinale vorgestoßen und mit Real Madrid jetzt eine interessante Aufgabe vor der Brust, die vielleicht jetzt auch ein bisschen die Konzentration so ein bisschen wegnimmt. Ja, schwer zu sagen. Sicherlich Champions League absolut überperformt, DFB-Pokal ein bisschen Pech gehabt, in der Liga auf jeden Fall jetzt eher unterdurchschnittliche Leistung. Bei Leverkusen und Schalke lässt sich das eigentlich auch so zusammenfassen. In den Pokalwettbewerben, ja, relativ unglücklich gespielt, beide. Das Gleiche trifft im Endeffekt dann für Champions League und auch Europa League zu, mit teilweise desaströsen Auftritten. Gerade auch das Heimspiel von Schalke gegen Schachtel Donetsk war eigentlich, ja, also eigentlich unerklärlich. Es ist schwer in Worte zu fassen, was da eigentlich passiert ist. Naja, und in der Liga gibt es halt immer diese Auf und Abs und jedes Mal verwundert es dann einen. Also Schalke hast du ja schon angesprochen, Konstantin, mit den Vielzahl an Schüssen, die sie teilweise zulassen, wie gegen Gladbach jetzt, oder ich erinnere mich auch noch an die Hinrunde gegen Stuttgart, als Zorniger, glaube ich, irgendwie 15 oder 16 Großchancen mit seiner Mannschaft generierte und Schalke durch ein Tor von Sané gewonnen hat. Das sind natürlich abstruse Zahlen. Und bei Leverkusen ist es eigentlich, ja, gibt es ähnliche Auftritte. Einerseits sehr souverän, jetzt wie angesprochen auch gegen Stuttgart. Relativ souveräner Auftritt, gut gespielt, stabil gestanden gegen, ja, auch relativ oder in der Offensive gut aufgestellten VfB. Gleichzeitig komischer Auftritt in der Europa League gegen Villarreal, teilweise auch in der Liga. Roger Schmidt zeigt sich da immer sehr wenig anpassungsfähig, viele Ausfälle aktuell. Fällt es natürlich doppelt schwer, dass der Kader, sagen wir mal, Platz 12, 13 einfach nicht mehr adäquat 1:1 besetzt ist. Demzufolge dann auch, ja, geht es natürlich so ein bisschen dann dahin in manchen Ligaspielen. Vor allem dann, wenn sich der Trainer dann so wenig anpassungsfähig zeigt und dann teilweise Offensivspieler auf die Sechserposition stellt und dann im Endeffekt das ganze gesamte Pressinggerüst zusammenfällt.
Vielleicht kann ich immer ganz kurz einhaken, wenn es um Leverkusen geht, weil da enttäuschen mich eigentlich zwei Sachen. Gerade das, was sie in der letzten Saison ausgezeichnet hat, auch stark gemacht hat zum Teil, ist eben in dieser Saison verloren gegangen. Also einerseits natürlich einen kleinen Kader, aber wenig Verletzte unter Bartlett als Athletiktrainer, unter Schmidt, trotz des hohen Laufaufwandes, eigentlich von der Anzahl her, gerade was die Muskelverletzung betraf, eben wenig Ausfälle in der letzten Saison, und in dieser Saison fallen reihenweise Spieler aus, natürlich nicht nur durch Muskelverletzungen, auch durch andere Verletzungen, aber das schwächt sie ja enorm, weil, und das kennen sie eben jetzt auch nicht so. Also unter Schmidt gab es eigentlich das Problem nicht vorher. Und zum anderen eben auch das Pressing, was eigentlich so dieser Trademark von Leverkusen war, ist eben sehr normalisiert worden in den letzten Wochen. Also viel 4-4-2, einfach mit eben wenig zum Ball verschieben, wenig hoch hinausrücken, was eigentlich in der letzten Saison ja auch das irgendwie ausgezeichnet hat, was Leverkusen gespielt hat. Und finde ich schade eigentlich. Es ist keine Anpassung zum Guten, sondern eher zum Durchschnittlichen.
Also zu wenig Mut dann aus deiner Sicht oder zu viel Respekt vor dem, was schiefgehen könnte?
So ganz genau erklären kann ich es mir nicht, so abschließend zumindest nicht. Natürlich die ganzen Verletzten, dadurch limitiert man auch die Optionen, also an Spielern, die man aufstellen kann. Da muss man vielleicht auch die Laufleistung etwas herunterschrauben. Vielleicht wusste auch Schmidt, dass er irgendwann sein Pressing-System weiterentwickeln muss, aber es gab eben hier keine Weiterentwicklung, sondern mehr eine Zurückentwicklung. Möglich sieht es anders aus, wenn alle Spieler fit sind, das weiß ich jetzt nicht, aber dadurch, dass es jetzt schon seit Monaten eigentlich immer wieder Ausfälle gibt und massiv, auch gerade im Mittelfeldzentrum, fallen ja reihenweise Spieler aus, deswegen auch Jutschenko jetzt gespielt gegen Stuttgart. Das macht einfach dann Leverkusen sehr normal, und das fordert dann zum Beispiel ihre Abwehrlinie mehr. und da sind sie dann doch verwundbar gegen einige Mannschaften. Und außerdem auch im Spielaufbau sowieso weiterhin Probleme. Also an allen Ecken und Enden gibt es da Schwierigkeiten. Sie schaffen es trotzdem, Spiele zu gewinnen, aber es ist eben nicht so, dass Leverkusen jetzt diese dritte Macht wird, zum Beispiel in Deutschland, die sie wahrscheinlich gern werden würden, wollen.
Ihr habt jetzt beide die Ausfälle schon mal angesprochen. Christopher, inwiefern gelten denn die Verletzungen, die sowohl Schalke als auch Leverkusen als auch Wolfsburg kompensieren müssen als Ausrede für die nicht ganz optimale Saison?
Naja, ist natürlich immer schwierig. Bei Wolfsburg sind es wieder punktuelle Spieler im Sturm, die ausfallen. Bei Schalke ist es eigentlich mehr so dieser kontinuierliche Fluss, der aber jetzt eigentlich auch schon über längeren Zeitraum anhält. Ich glaube, am schwerwiegendsten ist es eigentlich fast bei Leverkusen, weil der Kader einfach dahinter wirklich so extrem dünn ist und auch vom ganzen Gefälle her so gestrickt ist. Also die Spieler, die jetzt ja nachkommen und die teilweise auf der Bank sitzen, sind ja teilweise ja nur A-Jugendspieler. Da ist der Bruch schon relativ groß, wenn zum Beispiel ein Kampel ausfällt oder ein Kramer nicht spielen kann oder es Probleme in der Abwehr gibt, wenn Papadopoulos oder Toprak nicht spielen können, dann ist der Bruch halt relativ groß. Wenn ich jetzt überlege, dass zum Beispiel Dortmund oder Bayern jetzt mit 4 oder 5 gelernten Innenverteidigern die Saison gegangen ist und ja, bei Leverkusen eigentlich jetzt nur 3 Namen eigentlich wirklich präsent sind. Von daher ist dieser Bruch da sicherlich am krassesten. Aber Konstantin hat natürlich auch schon richtigerweise angesprochen, es ist natürlich dann auch in gewisser Weise eine Frage des Kadermanagements und wie wir bei Bayern im Mitte des Jahres oder Mitte der Saison, besser gesagt, wenn wir das vergangenen Kalenderjahres darüber diskutiert haben, warum sie so viele Verletzte haben, kann man jetzt natürlich auch die gleiche Frage an Leverkusen stellen und sicherlich spielt ja die Anzahl der Spieler einfach eine Rolle, aber sicherlich auch die Spielweise und natürlich auch, ja, wie unter dem Strich damit dann noch umgegangen wird und wie das gesamte Kadermanagement und auch die Rehabilitation der Spieler eine gewisse Rolle oder ja, wie das ganze generelle Thema angegangen wird.
Bleiben noch 2 andere Mannschaften, nämlich Borussia Mönchengladbach auf Platz 5 und der FSV Mainz 05 auf Platz 7. Konstantin, Gladbach ist für mich ein bisschen schwer greifbar zurzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, dass dieses Spiel am Freitag jetzt, dass sie dann auf Schalke 1-2 verloren haben, obwohl sie die bessere Mannschaft waren, schon so ein bisschen auch symptomatisch für die Saison ist. Eigentlich ganz guter Fußball, aber so voll vorne etablieren können sie sich auch nicht, rutschen jetzt zurück auf den 5. Tabellenplatz. Da wird man jetzt aus Gladbach hören, ja, ist doch völlig in Ordnung da, einstellig oder dann sogar Europa League, da sind wir voll damit zufrieden, kann ich mir vorstellen. Aber ja, eigentlich könnten die Ambitionen auch in Richtung Platz 4 oder sogar Platz 3 gehen. Was fehlt Borussia Mönchengladbach momentan?
Ich glaube gar nicht, dass die Ambitionen so niedrig sind. Gladbach, immerhin hat man auch diese Saison Champions League gespielt und also Platz 4 sollte schon auch das Ziel sein, auch selbst Platz 3. Es ist ja auch machbar, trotz der schwankenden Leistungen und da kommt man eigentlich auch zum Problem. Also nachdem Favre entlassen wurde, hat Schubert noch von der Arbeit Favres profitiert, hat dann langsam aber sicher während der Hinrunde seinen eigenen Stempel etwas aufgedrückt. Der sah nicht unbedingt so sauber aus, weil Kompaktheit in der Defensive verloren ging, aber er hat jetzt mittlerweile Wege gefunden, um die Mannschaft zu stabilisieren, auf eine andere Art als Favre damals, aber auf eine, die schon effektiv sein kann. Hat man jetzt auch gegen Schalke gesehen, eben Anpassung, 4-Mann-Deckungen, die aber gut gespielt sind. Und im Offensiv ist es dann bei Gladbach ja etwas inkonstant. Also gegen andere Mannschaften, jetzt wie gegen Schalke, eben findet man Mittel, indem man gut in die Zwischenlinienräume hineinkommt. Und gegen andere Teams, gegen Wolfsburg zum Beispiel, hat man dann eben keinen Weg gefunden, hat es mit einem ähnlichen System probiert. Also deshalb ist die Mannschaft wahrscheinlich auch so schwer zu bewerten.
Damit 42 Punkte geholt. Und man muss ja auch immer wieder sagen, 42 Punkte ab dem 6. Spieltag. Also da wird mich jetzt, ich habe es jetzt nicht nirgends stehen und auch nicht im Kopf, aber es wird mich schon wundern, wenn sie dann nicht auf Platz 3 wären seit dem 6. Spieltag in der Tabelle. Ja, weil Hertha BSC in den ersten 5 Spielen auf jeden Fall mehr als 6 Punkte geholt hat. Auf jeden Fall. Ja, also da wären sie dann auf Platz 3 hinter Bayern und Dortmund, was eben die Tabelle seit dem sechsten Spieltag anbelangt, wenn man die 5 Niederlagen, oder 5 waren es zum Start weg, ja, 5 Niederlagen unter Lucien Favre dann rausstreichen, geht aber nicht. Das schleppen sie noch so ein bisschen rum. Konstantin, Stand jetzt, Trainerwechsel, okay, gute Idee, oder schlechte Idee, dann Schubert wirklich zu behalten, kann man das mittlerweile bewerten?
Gladbach hat ja den Trainerwechsel nicht forciert, das war ja Favre selber. Man wollte ja Favre eigentlich auch behalten, er wollte ja dann nicht mehr. Also ich glaube, man hatte bei Gladbach schon die Idee, mit Favre weiterzuarbeiten und da das Ruder herumzureißen, ob das geklappt hätte. Favre hat zumindest rein von, hat das Potenzial, da auch ein Ruder herumzureißen. Aber natürlich ist er ein bisschen unflexibel, also schwierige Personalie, ganz einfach. Favre ist ein sehr spezieller Trainer, aber er wollte ja selber gehen, man hatte, musste mehr oder weniger zustimmen. Schubert, ja, nicht die perfekteste Lösung, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ich denke, einer, der wird seine Zeit in Gladbach haben, aber er wird kein langfristiger Trainer sein. Man wird sich irgendwann wieder von ihm trennen, weil er hat gute Ansätze, macht aber auch Fehler, ist so ein Mittelfeldtrainer, wenn man so möchte. Klar, Gladbach hat auch einen guten Kader und es passt einiges zusammen und es gibt immer noch Abläufe aus der Vergangenheit, die angewandt werden. Es gibt neue Abläufe, die er eingebracht hat, also es ist nicht alles schlecht. Ist aber auch nicht alles so sehr gut. Schubert ist für mich kein Trainer, der Gladbach langfristig in den Top 5 etablieren kann. Vielleicht straft er mich auch Lügen, aber ich glaube, dass er nur eine Art längerfristiger Übergangstrainer sein wird.
Wenn du sagst, er hat den Stempel, den Schubert aufdrückt, dann kann man das, glaube ich, eigentlich im weitesten Sinne sagen, indem man mal auf die Rückrundentabelle schaut und da steht Gladbach aktuell auf Platz 9. Mit 13 Punkten, 4 Siege, ein Unentschieden, 5 Niederlagen. Das zeigt so ein bisschen schon, dass sie eigentlich in diesem Mittelfeld angekommen sind. Vor allem, wenn ich jetzt noch so blicke, wer zum Beispiel drüber steht, wie zum Beispiel Hoffenheim. Zudem stehen sie punktgleich nur mit Ingolstadt und Werder Bremen. Das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen die aktuelle Richtung. Sie hängen also zwischen Baum und Borke. Und es reicht zwar, spielerisch teilweise Dominanz auszuüben, aber unterm Strich haben sie jetzt 2 relativ wichtige Spiele im Kampf um die vordersten Plätze gegen Schalke und gegen Wolfsburg verloren. Und hinzu kommt zwar, dass sie relativ gut gespielt haben auf Schalke, aber trotz allem durch 2 individuelle Fehler dann das Spiel aus der Hand gegeben haben. Und da diese individuellen Fehler waren sicherlich auch schon die unter Favre passiert sind am Anfang der Saison, die Schubert dann aber teilweise relativ gut abstellen konnte im Ende der Hinrunde, die jetzt aber wiederum teilweise halt völlig aufbrechen, teilweise haarsträubende Fehlpässe, inkonstantes Verteidigungsspiel, schlechtes Positionsspiel, mischen sich so ein bisschen teilweise individuelle und auch kollektive Fehler dann noch ab. Und das lässt sich halt auch so ein bisschen dann in der Statistik der Gegentore ablesen. Sie haben jetzt aktuell 44 Gegentore und haben damit mit Abstand die meisten von den Mannschaften, über die wir gerade sprechen, die sich immer noch berechtigte Hoffnung machen dürfen, im europäischen Wettbewerb zu spielen.
Auch mehr als Eintracht Frankfurt zum Beispiel, die TSG Hoffenheim, der FC Augsburg, ja. Darmstadt.
Weil du gerade gesagt hast, zum Ende der Hinrunde hat er es dann geschafft, eben diese individuellen Fehler abzustellen, aber dann zum Ende der Hinrunde waren eben dann quasi die taktischen Mängel kamen dann zum Vorschein, eben diese Kompaktheitsprobleme. Und da gab es ja dann auch diese Spiele, das Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Bremen zum Beispiel, also wo es dann diese hohen Gegentoranzahl an Zahlen gab, gegen einige Mannschaften, so kurz vor Winterpause, wo man auch gegen Darmstadt ganz knapp gewonnen hat zum Ende, aber eigentlich Darmstadt wirklich eingeladen hat zum Tore schießen, was man ja ansonsten seltener sieht. Also so gesehen, das ist so einfach dieses Licht und Schatten, was man bei Schubert jetzt so beobachten kann. Und deshalb ist er für mich eben keiner, der jetzt langfristig Gladbach irgendwie prägen würde und eine Art Schubert-Ära führen wird. Also Favre war da einfach ein anderes Kaliber. Deshalb, ich kann mir gut vorstellen, dass er die nächste Saison noch bestreitet. Aber wenn die ihm dann nicht so sehr gut wird oder zumindest so die besten 6 vielleicht erreicht werden, dann wird man sich vielleicht auch von ihm trennen. Gladbach hat ja, das darf man trotzdem nicht unterschätzen, auch wenn Understatement zur Eberls Jobbeschreibung dazugehört, in mittlerweile gut entwickelten Kader einfach. Es gab Fehleinkäufe, es gab auch gute Einkäufe, auch wenn jetzt aktuell ein paar Sachen nicht ganz so stimmig sind. Man hat gefühlt 15 Flügelspieler, spielt aber mit einer Dreierkette, also nur noch mit so zwei Flügelverteidigern. Da sind manche Spieler dann ungeeignet dafür. Also das passt einiges nicht ganz so zusammen, aber insgesamt ist der Kader schon wirklich eigentlich gut. Xhaka, Dahoud, großes Talent, Raphael und so weiter. Also die Ansprüche sind schon da bei Gladbach. Ich glaube, das darf man wirklich nicht unterschätzen.
Dann aber noch Mainz. Auf Platz 7. Dummerweise jetzt rausgerutscht aus den Europa-League-Plätzen durch das 1:1 bei Werder Bremen. Am Samstag, Christopher, mal ganz unanalytisch. Ich find's geil, wenn sich Mainz für die europäischen Wettbewerbe qualifizieren würde. Es sind ja sogar nur 3 Punkte auf den Champions-League-Qualifikationsplatz. Andererseits wäre es wahrscheinlich auch kein Problem für die Mainzer, wenn die jetzt am Ende dann halt vielleicht doch nur 8. oder sogar noch 9. werden, was zwar unwahrscheinlich ist, aber auch noch passieren könnte. Also kann man jetzt bei Mainz schon sagen, und das ist dann die einzige Mannschaft wahrscheinlich, ja, mit Hertha BSC noch, von denen, über die wir gesprochen haben, gute Saison bis jetzt schon. Und ja, ich habe ja gesagt, alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe. Widersprichst du mir da?
Nö, widerspreche ich nicht. Ich will vielleicht noch anmerken, dass der 7. Platz noch derjenige sein kann, der an der Sonne ist.
Ja, absolut.
Wenn nämlich im DFB-Pokal Bayern München Werder Bremen rausnimmt und ja, bei Hertha sieht es ja jetzt zumindest danach aus, dass sie im europäischen Wettbewerb spielen. Dortmund haben wir ja schon analysiert. Von daher könnte der 7. Platz auch für die Europa League Qualifikation reichen. Und Mainz ist da aktuell auf ordentlichem Weg. Sie haben jetzt nach dem Spiel gegen Bayern, als sie relativ viele Schulterklopfer für die Spielweise erhalten haben und auch vollkommen zu Recht, so ein bisschen den Faden verloren. Gegen Darmstadt zu Hause relativ unglückliches Spiel abgegeben. Gegen Dortmund natürlich ja, nicht zu Recht verloren, aber doch schon, das ist einfach eine Niederlage, die wohl einkalkuliert war oder einfach sein muss. Und jetzt auch wiederum in Bremen nicht gewonnen. Das waren eigentlich so 2 Spiele, ja, wo zumindest eins einfach gewonnen werden muss, um diese Ambition weiter am Leben zu halten. Das sind natürlich bei Mainz auch einfach das Problem, dass sie hauch zu wenig Tore schießen, aktuell 35 in 27 Spielen. Das ist halt gerade mal so ein bisschen mehr als 1 pro Spiel. Teilweise auch ein bisschen Probleme mit verletzten Spielern. Aber es ist halt dann auch so die Anzahl an Chancen, die kreiert werden, sind einfach nicht ausreichend. Mali kann aktuell auch nicht mehr so hundertprozentig an die Form der Hinrunde anknüpfen und wurde zwar jetzt immer mal wieder so ein bisschen aufgefangen von den teilweise auch neu hinzugewonnenen Spielern, aber es reicht halt unterm Strich aktuell nicht ganz aus, um wirklich noch so den ganz großen Sprung zu schaffen und zum Beispiel ja nicht nur auf Bayern München zu hoffen, sondern einfach aus eigener Kraft dann in die Europa League oder sogar in die Champions League Qualifikation einzuziehen.
Konstantin, inwieweit überperformen die Mainzer und glaubst du, dass es durchzuhalten ist? Was gefällt dir an dieser Mannschaft? Was gefällt dir weniger?
Ich weiß gar nicht, ob sie überperformen eigentlich. Wenn ich mir anschaue, 12 Siege, 5 Unentschieden, 10 Niederlagen, vielleicht leicht überperformen, aber ich sehe sie schon auch vom Spielermaterial her, zum Beispiel eben über Mannschaften wie Köln und Stuttgart. Leicht zumindest, deshalb, dass sie ein paar Punkte da mehr haben, zeugt vielleicht davon, dass sie einfach nur ihr Potenzial abrufen, im Gegensatz eben zu Mainz, die dahinter liegen. Was gefällt mir daran? Also einerseits, Schmidt ist ein sehr klarer Trainer, also hat sehr klare Vorstellungen, ist dadurch vielleicht nicht unbedingt der spektakulärste, aber kann mit seinen Spielern trotzdem zumindest so sehr viele Grundmechanismen sehr sauber abrufen. Und das macht sie stark einerseits, macht sie vielleicht auch schwach auf der anderen Seite. Also wenn sie eben dann nicht so ein besonderes System aus dem Hut zaubern wie gegen die Bayern, sondern mit ihrem normalen System spielen wie gegen Dortmund, dann in Dortmund, dann sehen sie natürlich gegen so eine Spitzenmannschaft eher unterlegen aus oder schon stark unterlegen aus. Aber einerseits ein paar besondere Auftritte, das bringt ihnen Punkte gegen Top-Mannschaften und kann ihnen Punkte gegen Top-Mannschaft bringen. Andererseits eben die Stabilität gegen schlechtere Teams. Und da, glaube ich, ist auch wichtig, die Doppel-6 beziehungsweise die 3-6er, die zum Einsatz kommen, die sind sehr wichtig. Mali als Umschaltspieler ist enorm wichtig für diese Mannschaft, auch als Verbindungsspieler und die Flügelspieler, die viele Durchbrüche kreieren. Also so gesehen, man hat schon in allen Mannschaftsteilen auch wichtige Akteure einfach und ist nicht von einem abhängig. Das ist auch wichtig zu betonen. Also auch wenn Mali Anfang der Saison viele Tore geschossen hat, er ist nicht der alleinige Schlüsselspieler bei diesem Verein, sondern eben Baumgartlinger zum Beispiel, auch sehr, sehr wichtiger Box-to-Box-Akteur. Also, und dann Jairo, Clemens, die jetzt zuletzt auftrumpfen, halt mit Durchbrüchen. Außenverteidiger hat man diverse Spielertypen. Latza war längere Zeit eine wichtige Komponente. Frei kann als defensiver Sechser auch spielen und ja, zumindest für Stabilität sorgen. Also so gesehen ist eine interessante Mannschaft mit einem interessanten Kader und einem Trainer, der es eben sehr klar ist von seinen Vorstellungen einfach.
Wollt ihr zu den Plätzen 3 bis 8 noch was loswerden? Haben wir irgendwas vergessen? Gut. Ihr hört den Vorcheck mit Christopher Ramm und mit Konstantin Eckner. Ich bin Christoph Fetzer und wir schauen uns jetzt die gesammelten Ergebnisse des 27. Spieltags an. Köln gegen Bayern München 0:1, Augsburg gegen Dortmund 1:3. Heißt weiterhin 5 Punkte Vorsprung für die Bayern vor Borussia Dortmund. Hertha BSC gegen Ingolstadt 2:1, Schalke gegen Gladbach 2:1, Stuttgart-Leverkusen 0:2, Werder gegen Mainz 1:1 und dann geht es weiter mit Wolfsburg-Darmstadt 1:1, HSV-Hoffenheim 1:3, Frankfurt-Hannover 1:0. Ja, und das waren sie. Was wollt ihr zu diesen Ergebnissen noch loswerden, Christopher?
Ich glaube, wir waren nichts wirklich Überraschendes dabei. Jetzt ja auch mehr oder weniger nahe alle Spiele wirklich auch durchgesprochen, was mir vielleicht noch so minimal hängen geblieben ist, wie viele Punkte Darmstadt mittlerweile schon verspielt hat. Nachführung ist jetzt, glaube ich, auch das zweite Spiel in Folge, sowohl gegen Augsburg als auch gegen Wolfsburg noch eine Führung aus der Hand gegeben. Sie sammeln zwar dadurch immer noch ein Pünktchenweise, allerdings fehlt einfach mal wieder so der ganz große Wurf, dass ein Spiel einfach auch gewonnen wird. Sie hätten es aufgrund der Leistung eigentlich verdient, aber unterm Strich fehlt dann immer so die letzte Kaltschnäuzigkeit, das Spiel dann auch wirklich souverän mit ihrer Taktik runterzuspielen. Es gibt dann doch meistens immer wieder so wirkliche Zusammenbrüche des gesamten taktischen Gebildes und dass dann zu stark der Fokus auf Beton anrühren gelegt wird und das geht dann komischerweise in den meisten Fällen schief, weil sie es einfach nicht mehr schaffen, die nötige Entlastung in die Partie zu bringen.
Das sind 24 Punkte, die Darmstadt nach Führung verspielt hat. 4 Niederlagen und 6 Unentschieden. Also das ist eine Menge. Konstantin, von dir noch zu diesem Spieltag?
Ja, eigentlich wenig oder gar nichts, weil wir hatten ja jetzt auf die meisten Mannschaften schon diskutiert beziehungsweise viele Spiele andiskutiert. Und was wir auch schon anfangs der Sendung eben andiskutiert hatten, war, dass diese Spieltage aktuell wenig bieten irgendwo, wenig Gesprächsstoff in vielen Partien, weil sie doch alles sehr vorhersehbar, unvorhersehbar sind, aber eben keine wirklichen Überraschungen bieten, weil irgendwie kann jede Mannschaft die andere schlagen. Und deshalb bin ich bei keinem Spiel irgendwie mittlerweile schockiert. Also ich bin weder schockiert, dass Hoffenheim in Hamburg gewinnt, noch bin ich irgendwie schockiert, dass vielleicht Augsburg mal gegen Dortmund führt, aber am Ende noch verliert oder dass Hertha gegen Ingolstadt sich schwer tut, aber noch gewinnt. Also es sind alles so, man kann es irgendwie erahnen zumindest. Und das macht die Liga ausgeglichen, aber ich weiß nicht, mir fehlt aktuell so ein bisschen dieser Spannungsfaktor einfach. Vielleicht liegt es auch am toten Meisterschaftsrennen, das kann natürlich auch sein.
Was ich interessant war, und wenn man zum Beispiel HSV gegen Hoffenheim und Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96 gegenüberstellt, sind ja beides Partien im Abstiegskampf. HSV gegen Hoffenheim spektakulär, absolut unterhaltend. Frankfurt gegen Hannover würde ich jetzt mal sagen weniger. Also man kann so oder so spielen, auch im Abstiegskampf. Und also ich habe jetzt bei HSV gegen Hoffenheim tatsächlich nur die Zusammenfassung gesehen, aber das gefällt mir schon, das taugt mir schon, wie Hoffenheim nach vorne spielt. Und das ist guter Fußball. Und das ist meiner Meinung nach momentan der beste Fußball, der da unten auch gespielt wird. Und klar, sie sind immer noch im Relegationsplatz, kann immer noch runtergehen. Aber ja, ich mache mir weiterhin wenig Sorgen um die TSG Hoffenheim. Sonst noch gehabt, 25. Saisontor von Robert Lewandowski, jetzt schon persönlicher Rekord. Beim BVB kann Ramos Aubameyang vielleicht nicht ersetzen, aber du kannst ihn bringen, macht ein Tor und legt eins auf beim 3:1 in Augsburg. Jo, Tor und Vorlage von Brandt bei Stuttgart gegen Leverkusen. 101. Bundesligator von Claudio Pizarro zieht damit 101. Bundesligator für Werder Bremen von Claudio Pizarro zieht damit mit Marco Bode gleich und ja, nochmal HSV gegen Hoffenheim. Unterhaltsam. Dann sind wir beim Unsung Hero des Spieltags. Christopher.
Dann, ja, muss eigentlich Ralf Herrmann genannt sein, der mit wieder unglaublichen Paraden Schalke lange im Spiel gehalten hat. Und das ist jetzt nicht schon das erste Mal. Wir haben jetzt ja schon im Laufe des Podcasts schon mehrfach angesprochen, wie abstrus teilweise Schalke Chancen zulässt und dass sie nicht weniger Punkte verlieren, liegt einfach an den überragenden Paraden ihres Schlussmanns.
Konstantin?
Ich nehme Kevin Volland von der TSG 1899 Hoffenheim, weil der schon eine relativ schwache Saison gespielt hat, bis vor wenige Wochen. Und nach der Beförderung von Nagelsmann einfach jetzt aufblüht an diesem Spiel, da auch eine sehr gute Leistung, inklusive, ich glaube, zwei Scorerpunkte. Und man kann vielleicht Unsung Hero sagen, weil sein Formaufschwung oder seine wiedergefundene Form einfach ein bisschen unter Radar läuft, redet fast keiner drüber, aber ist für ihn natürlich auch ganz gut, weil es gibt ja einen anderen Nationalstürmer, der ist wahrscheinlich raus für die EM. Und gerade den Platz könnte Volland dann womöglich einnehmen.
Ich nehme
Adrian, und er hilft natürlich auch Hoffenheim. Er will hundertprozentig Volland nicht absteigen, das ist natürlich auch klar. Ja.
Ich nehme Adrian Ramos, ja, schon kurz angesprochen von mir. Dritter Startelf-Einsatz für ihn in dieser Saison. Nochmal Tor und Vorlage und hat er auch gegen Hoffenheim war's, oder? Ein Kopfballtreffer. Da schon ein wichtiges Tor gemacht. 2-1 gegen Hoffenheim war's, oder? Oder bin ich jetzt blöd? War es gegen Darmstadt ein Tor? Ne, gegen Hoffenheim. Als der BVB dann in Überzahl war, hat er das Kopfballtor gemacht. Und eigentlich ist er ja schon lange weg, also zumindest gefühlt. Und dann trotzdem eigentlich immer auf der Bank zu sitzen, einen vor sich zu haben, der trifft, wie er will, mit Pierre-Emerick Aubameyang und dann doch jetzt halt nochmal zu kommen und dann doch auch zu performen, gefällt mir irgendwie, wie Ramos das macht. Der Zungenschnalzer des Spieltags, Konstantin.
Da habe ich keinen. Ich passe.
Sauber.
Ich glaube, das ist wenigstens das Eigentor von Hinteregger.
Ja, das ist genau. Das ist für mich auch.
Naja, aber das Problem ist beim Eigentor von Hinteregger, dass Hinteregger es geschossen hat, der gar nicht dafür konnte.
Oder nein, aber. Das ist ja eigentlich. Also der Zungenschnalzer in der ganzen Aktion ist doch, wie der Sané den Hinteregger anschießt, dass der den Nordfight so anschießt, dass er wieder den Hinteregger anschießt. Einfach sensationell von Sané.
Ja, genau.
Oder auch nicht. Okay, also dann hast du keinen. Auch in Ordnung?
Ich
hab keinen.
Also ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich an diesem Samstag nicht alle Spiele oder eigentlich kein Spiel sehen konnte, sondern ein bisschen nachgeschaut habe, weil ich unterwegs war am Samstag. Und vielleicht habe ich da eine Szene verpasst, die mir dann noch ins Auge gestochen wäre. Aber ich habe eigentlich doch einiges noch dann so auf Tape gesehen, wenn man es so nennen möchte. Aber es ist mir einfach nichts aufgefallen, wo ich jetzt sage, das hat wirklich unseren Zungenschnalzer, den prestigeträchtigen Vorcheck-Zungenschnalzer verdient.
Es ist auch schwer, sich den zu verdienen. Ich würde zum Beispiel mal sagen, dass der Treffer von Mkhitaryan wahrscheinlich nach deinem Geschmack war. Um den 16er rum ein paar Direktpässe, Schein liegt dann ab auf Mkhitaryan und der macht ihn rein. Aber gut, du kannst auch gern passen. Christopher, deiner?
Ja, so gut war das jetzt nicht. Also schon
auch. Das Klassikerspiel Frankfurt-Hannover ist ja schon gefallen und der 89 Minuten wirklich Fußball vom allerhöchsten Zweitliganiveau, wo dann dennoch einmal, wenigstens in einer Szene, ja, zumindest die Erinnerung geweckt, dass dann doch Erstliga-Fußball ist. Und zwar, als dann Ben Hatira zum Drehschuss ansetzte aus spitzem Winkel und wohl den Abstieg für Hannover 96 besiegelte.
Wenn man mich vor dem Spieltag gefragt hätte, wo spielt Enes Ben Hatira momentan, ich hätte echt überlegen müssen. Wirklich. Aber ja, wichtiges Tor, das er gemacht hat. Und dann sind wir noch beim Kopfschüttler des Wochenendes. Christopher.
Da nehme ich mal Peter Stöger, der zu spät umgestellt hat, zu stark auf die Mauertaktik gesetzt hat und komplett auf Angriffspressen gegen die Bayern verzichtet hat und einfach wirklich konsequent versucht hat, den Bus vor dem Tor zu parken. Und der dann erst viel zu spät realisiert hat, was eigentlich in dieser Partie möglich gewesen wäre, nämlich ein Punktgewinn gegen doch etwas lustlos wirkende Bayern.
Konstantin, dein Kopfschüttler des Wochenendes.
Da nehme ich die Suspendierung von Max Kruse aus der
Nationalmannschaft. Gott sei Dank, ich dachte schon, wir machen das gar nicht mehr.
Naja, also das muss ja jetzt auch mal angesprochen werden.
Ja, muss ja auch sein, sonst, also, bisschen Boulevard. Also, bitte, bisschen Boulevard.
Semi-relevant.
Ja.
Ja, ein bisschen Boulevard muss schon sein.
Absolut.
Also, ich weiß gar nicht, wo ich es anfangen soll bei der ganzen Story. Vielleicht ganz kurz einfach nur meine Meinung, ohne es ist alles aufzurollen, kann man ja alles nachlesen. Ich finde es nicht gerechtfertigt oder ich finde es sogar sehr merkwürdig, ihn zu suspendieren. Ein Punkt, den ich einfach ansprechen möchte, es geht um die Vorbildfunktion von Fußballern. Also in meinen Augen, die haben keine Vorbildfunktion, vielleicht haben sie Vorbildwirkung, aber selbst das würde ich immer wieder sehr kritisch sehen, wenn 25-jährige Multimillionäre eine Vorbildfunktion haben oder Vorbildwirkung. Man sollte sich über andere Vorbilder, glaube ich, nehmen. Und natürlich darf sich kein Fußballer jetzt, der in der Bundesliga im Rampenlicht steht, jetzt aufführen, wie er möchte. Aber gerade was Kruse betrifft, werden da irgendwie für mich da die... Also ich meine, man kann das kritisch sehen, ja, aber ich weiß nicht, warum eine Suspendierung ausgesprochen wird aus der Nationalmannschaft. Zudem muss ich sagen, dass eher Löw, der vielleicht eine Vorbildfunktion hat, hier in meinen Augen falsch reagiert. Denn das ist wie der Lehrer, der keinen anderen Ausweg mehr weiß und einfach den Schüler dann vor die Tür schickt. Normalerweise sollte das eben gerade nicht erfolgen, sondern man sollte eben versuchen, auf den Schüler einzuwirken. Und so gesehen, das Einzige, was vielleicht Wolfsburg und die Nationalmannschaft kritisch sehen sollten, dass Kruse anscheinend zu viel Nutella isst und vielleicht nicht die besten Fitnesswerte hat. Aber das muss man dann im Training klären.
Christopher, deine Meinung zu der ganzen Geschichte?
Konstantin hat es schon wunderbar zusammengefasst. Ich glaube, mir fehlt so ein bisschen die Relation zwischen denen, was im Dunstkreis der Nationalmannschaft von einigen Spielern schon geleistet wurde, auch so gerade vor und während des Turniers, beziehungsweise vor oder während von irgendwelchen anstehenden Länderspielen, irgendwie ja, schwer zu bewerten und nicht ganz nachvollziehbar. Vielleicht hat Löw auch nicht so hundertprozentig auf Kruse gebaut im bisherigen. Aber
dann soll man ihn, dann soll er ihn einfach draußen lassen, dann soll er ihn nicht nominieren. Ich meine, Kruse hat jetzt nicht keine Bäume ausgerissen bei Wolfsburg, aber wenn er ihn nicht nominiert, ja, also ich weiß nicht, da gibt es mehr Kritik wahrscheinlich, dass er Schmelzer nicht nominiert, als dass er dann Kruse nicht hätte nominiert. Also so gesehen, weiß ich, das ist für mich irgendwie ein komischer Weg, ein Spieler loszuwerden.
Die Nominierungspraxis und das Kadermanagement von Löw habe ich noch nie zu hundertprozentig durchstiegen, von daher...
Ja, aber hätte es jetzt große Proteste gegeben, wenn er Kruse nicht nominiert hätte? Eigentlich nicht.
Von mir nicht.
Ja, aber auch, also ich glaube, vielleicht von ja ein paar Wolfsburg-Fans, aber ich glaube nicht, dass da jetzt die großen Proteste ausgebrochen werden, weil eben Kruse, wie gesagt, jetzt bei Wolfsburg keine Bäume ausgerissen hat, sicherlich schon eine solide Saison, aber und es gibt einen gewissen Stürmermangel in Deutschland, gerade weil man ja auch mit so einer Doppelspitze und Doppelzehn spielt. Das sind so variable Stürmer wie er und Götze, also wie Kruse und Götze, sind ja schon also die ersten Kandidaten eigentlich, genauso wie Müller, aber dann hätte er ihn eben einfach draußen gelassen aus der Nationalmannschaft. Ich glaube, das wäre jetzt nicht das große Ding gewesen. Und vor allem, du hast es angesprochen, es gab einfach auch schon Spieler, die Vergehen begangen haben, die sich Dinge erlaubt haben, die im strafrechtlich relevanten Rahmen passiert sind, wenn man so möchte.
Aber das war das vor...
viel entscheidender.
Aber das war vor dem WM-Sieg und vor dem Hochglanzprodukt die Mannschaft, vor der Marke die Mannschaft. Also ich glaube, das spielt
Reus,
schon auch...
Reus war nicht vor...
Stimmt,
vor
das war WM. Danach.
Das ja, und das ist für mich... Danach, eine, also ich meine, ja, das ist für mich auch da gibt rechtlich relevant, also strafrechtlich relevant, was Reus zum Beispiel getan hat. Und das ist für mich, also da gibt es also was schwarz auf weiß, dass hier ein wirklich Vergehen vorliegt. Jemand, der 75.000 Euro in einem Berliner Taxi verliert, das macht sicherlich nicht den besten Eindruck und... Klar, also da kommt die Neiddebatte kommt da bestimmt hoch, weil Fußballer übermäßig viel womöglich verdienen in den Augen der meisten in der Bevölkerung. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, also da wird die Polizei nicht eingeschalten, wenn jemand 75.000 Euro in einem Taxi liegen lässt. Deshalb, und die Story jetzt in dem Nachtclub mit der Journalistin, wo er das Handy wegnimmt, sicherlich gut, muss man, weiß ich nicht, wie es genau abgelaufen ist, aber das kann man auch eher klären und da muss jetzt nicht die Polizei unbedingt eingeschalten werden. Deshalb, das sind für mich alles so Vorkommnisse. Ich weiß nicht, also da haben sich andere Spieler mehr erlaubt und größere Dinge und mehr und irgendwo und die werden dann aber nicht rausgeschmissen. Und wir müssen, ja, also so gesehen, deshalb, wir müssen jetzt nicht unbedingt Reus jetzt als einzelnes Beispiel nehmen, weil es gab doch einige Vorfälle. Und am Ende hat man da doch relativ locker reagiert und weiß nicht, ich finde es kritischer, dass Frankreich darüber nachdenkt, Karim Benzema wieder zu Nationalmannschaft oder dass wahrscheinlich Benzema wieder bei der EM spielen wird. Mhm. Naja, sowas sollte man. Ich glaube, irgendwie sein, keine Ahnung, wird von vielen so gesagt, aber mag vielleicht auch so ein bisschen den Proll-Status des Fußballers verkörpern, aber trotzdem. Also gibt es auch andere Nationalmannschaften, die jetzt nicht unbedingt Atomphysiker sind.
Ich weiß nicht, ob das, also wenn wir jetzt den Quervergleich Kruse, um noch kurz da drauf zu bleiben, Kruse und Reus und das Thema Marke Nationalmannschaft und Produkt Nationalmannschaft, das ist halt beim gemeinen Fußballfan eher zu Kopfschütteln führt, dass man 75.000 Euro einfach so im Taxi vergisst, als dass man ohne Führerschein Auto fährt, weil ohne Führerschein Auto fahren. Aber wer macht das denn nicht? Das kommt ja so auch mal vor und der unter dem normalen Bürger und aber das andere vielleicht nicht. Aber klar, also logisch wird damit mit zweierlei Maß gemessen. Und dann noch eine Sache, eine Anmerkung zur Vorbildfunktion. Also ich finde auch, dass es einen Unterschied zwischen der konkreten Vorbildfunktion gibt und der abstrakten Vorbildfunktion. Wenn wir heute Vorbildwirkung, ja. Wenn mir heute ein 10-Jähriger sagt, der Fußballer, das ist mein Vorbild, ich will genauso werden wie der, dann sage ich, vergiss das bitte. Aber die stehen halt in der Öffentlichkeit und man kriegt halt alles mit, was sie machen. Und das ist halt diese abstrakte Vorbildwirkung, deren sie sich bewusst sein müssen.
Ja, aber trotzdem, was folgt denn aus dieser Vorbildwirkung am Ende? Also was sind die Konsequenzen daraus, wenn es wirklich eine Vorbildwirkung gibt, die trotzdem abstrakt ist, weil man es nicht messen kann und weil, wenn jemand sagt, ich möchte so werden wie, also wenn ein kleiner, weiß nicht, 10-Jähriger sagt, er möchte werden wie Cristiano Ronaldo, meint er wahrscheinlich auch, er möchte auf dem Platz werden wie Cristiano Ronaldo. Deshalb, was ist denn die Konsequenz daraus? Die sehe ich einfach hier irgendwo nicht so. Und vor allem muss man auch aufpassen, dass man dass man dem zu viel beimisst. Und ich weiß nicht, ob der 10-Jährige sich wirklich damit auseinandersetzt, dass Max Kruse, weiß nicht, bei seiner Geburtstagsfeier nicht fotografiert werden wollte. Und also, das sind so Sachen, das spielt irgendwie für mich überhaupt keine Rolle. Also klar, sicherlich, er muss sich schon irgendwo im Griff haben, logischerweise. Aber wenn da was vorgefallen ist, muss er sich natürlich auch entschuldigen und so. Aber irgendwo sehe ich hier die Relation einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Einträchtigung auf so eine Vorbildwirkung überhaupt hat.
Denkst du, dass die Suspendierung zu schnell auch erfolgt ist? Hat man das so ein bisschen besser überlegen sollen? Oder tatsächlich dann ihn einfach nicht nominieren?
Für mich ist die Suspendierung eben ein vollkommen falsches Signal auch. Weil Löw hat in meinen Augen eben hier schon als Nationaltrainer und auch Wolfsburg, die sich ja auch sehr harsch jetzt geäußert haben, also Alofs und Hecking vor allem, ja, im Verhältnis zu den Spielern sind sie natürlich schon wie Lehrer, wenn man so möchte, in gewissen Art und Weise, natürlich nicht wie jetzt in der 6. Klasse oder so, aber trotzdem. Oder Autoritätspersonen. Und eine Autoritätsperson, in dem Moment, wo sie dann nur noch zu einer Strafe greift und eben nicht, sag mal, zu Umerziehung, wenn man so möchte, zu Umerziehungsmaßnahmen greift, da hat sie eben dann auch in gewisser Weise versagt, weil man muss auch sagen, Kruse hat sich jetzt nicht sowas Schlimmes geleistet, dass man sagt, okay, den möchte ich nie mehr in meinem Leben sehen. Das kann es ja nicht sein. Also was Kruse gemacht hat, das kann nicht dazu führen, dass Löw sagt, den möchte ich nie mehr in meinem Leben sehen. Also mit dem haben wir abgeschlossen. Das ist ein ganz schrecklicher Mensch. Sondern es war ja eher so, okay, vielleicht hat er ein Problem, vielleicht hat sich Kruse manchmal nicht im Zaun. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Dann muss aber der Trainer Hecking und der Trainer Löw, die müssen dann eben eher auf den Spieler einwirken, dass er vielleicht das eben nicht mehr macht oder dass er sich weiterentwickelt. Aber noch nicht ihn gleich irgendwie nach Hause schicken. Dafür sind einfach in meinen Augen diese Sachen, das sind Lappalien dafür, dass ich jemanden irgendwie dann ja quasi suspendiere und eben von der Arbeit entferne, aus der Schule schicke, wenn man so möchte, um das Bild zu Ende zu zeichnen. Weil Wolfsburg gibt ihm ja auch noch Geldstrafen und er muss sich im Griff haben. Und das klingt ja auch schon fast so, wie wenn, also er wird im Sommer verkauft, wenn er nicht langsam irgendwie zu Kreuze kriecht. Deshalb, warum hilft man ihm nicht eher?
Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, den Peter Ahrens vom Spiegel in seinem Kommentar anspricht und der, finde ich, auch ganz gut passt. Er schreibt nämlich, dass es bei Kruse einfach relativ einfach ist, Härte zu zeigen im Vergleich zu Marco Reus. Über die Rolle des Ergänzungsspielers würde er bei einem Turnier ohnehin nicht hinauskommen. Mit überragender Form in dieser Saison hat er auch nicht geglänzt. Ob Kruse bei der EM dabei ist oder nicht, davon hängt der Erfolg der Nationalmannschaft beileibe nicht ab. Und dann kann man da eben schön ein Zeichen setzen, in Anführungsstrichen. Und ihn rauswerfen und dann ist es aber unter dem Strich ja auch nicht wirklich eine harte Aktion von Löw. Aber du bist eher der Meinung, Konstantin, dass er eher nach hinten losgeht.
Sorry.
Ja.
Um das Reus-Thema vielleicht nochmal aufzugreifen, auch ich würde jetzt nicht unbedingt befürworten, dass man ihn hat Dortmund auch nicht gemacht, aber auch die Nationalmannschaft nicht, nachdem er geleistet hat. Und wirklich, das hat ja ein anderes Ausmaß, einfach eine andere Dimension. Ging es ja nicht nur darum, dass er ohne Führerschein gefahren ist, sondern auch, ich glaube, teilweise Dokumentenfälschung. Ich weiß nicht, was am Ende rausgekommen ist, aber angebliche Dokumentenfälschung, sage ich jetzt einfach mal lieber. Auch da weiß ich nicht, ob der richtige Schritt ist, ihn quasi zu, oder der Schritt gewesen wäre, ihn zu suspendieren und aus allem auszuschließen und so weiter. Ich glaube, man muss wirklich häufiger dabei, auch dabei denken, wie alt sind die Spieler, auch wenn sie Profis sind, wie alt sind sie? Und versuchen eben da eher darauf einzuwirken, dass sie sich eben weiterentwickeln und eben aus Fehlern lernen. Also das gibt es ja an anderer Stelle im Staat auch, also zumindest in Deutschland auch so, dass der Staat nicht zur Strafe greifen möchte, sondern eher zur Erziehung, zur Erziehungsmaßnahme. Und das sollte man sich vielleicht an mancher Stelle hier eben auch überlegen. Und deshalb, man hat Kreuz eben nicht suspendiert und dann kann man eigentlich Kruse auch nicht suspendieren, das ist richtig. Aber klar, bei ihm geht es leichter, weil eben keine wichtige Funktion und ist eh kein Stammspieler. Aber da sieht man ja dann wirklich, wie einfach hier mit zweierlei Maß mindestens gemessen wird. Und das unterstreicht einfach nochmal, dass hier irgendwo auch eine Bevorzugung von gewissen Spielern ist. Nicht nur welche, die gute Leistung bringen, sondern auch anscheinend womöglich welche, die einfach auch gut mit den ja, Oberen in der Nationalmannschaft gut klarkommen.
Wenn man den Quervergleich auch nochmal zieht, vor ein paar Jahren, heute ein Video gesehen, Podolski watscht Ballack vor laufender Kamera und dann gab es ja auch noch die Kurani-Aktion, der einfach in der Pause gegangen ist. Also da kann man ja auch sagen, was ist in dem Fall schlimmer, auch für die Außenwirkung. Das war der Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter zu finden unter @ramc. Danke dir, Christopher.
Danke dir.
Und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter ist er @cc_eckner. Danke, Konstantin.
Danke euch.
Alle Episoden hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Unsere Facebook-Seite ist www.facebook.de/dervorcheck. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.